Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
So, jetzt muss ich das ganz kurz abwürgen. Wir haben jetzt doch nicht die Plattform, die in der Rotation bzw. im Freeshift drin liegt. Mein Gast ist jetzt doch noch erschienen. Und jetzt schaue ich erstmal, dass ich hier den Jingle abdrücke. Nee, der war ja schon. Also, liebe Leute, es geht heute um den Christopher Street Day, genauer gesagt den 7. Jetzt muss ich auch noch meine Brille raussuchen. Okay, aber ich denke, das kriegen wir jetzt schon gebacken. Und zwar geht es um den 7. Christopher Street Day, Ulm, Neu-Ulm. Und bei mir zu Gast Christoph Wernicke, ja, Christopher Street Day, so kommen die Versprecher zustande. Und dieser 7. CSD, der findet am 12. August 2017 unter dem Motto Wähle den Moment in Ulm auf dem Marktplatz und dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz statt. So, ja, erstmal hallo Christoph.
Hallo, hallo.
Ja, jetzt machen wir mal erst so ein bisschen, du machst mal so eine kleine Vorstellungsrunde, ist jetzt vielleicht übertrieben, weil du bist ja jetzt hier allein gekommen, dass du einfach mal so ein bisschen über dich erzählst und was du mit dem CSD Ulm, Neu-Ulm so zu tun hast. Bitteschön.
Also mein Name ist Christoph Wernicke, ich bin im Vorstand vom Christopher Street Day und eigentlich ist mein Grundthema, seitdem ich mich erinnern kann, das Thema der gleichen Rechte. Für mich selber ist das ein absolutes Grundding, dass jeder Mensch frei an den Rechten ist, dass die Menschen gleich sind und dass man wählen kann, wer und was man ist. Und ob das jetzt Genderfragen sind, ob das emanzipatorische Fragen sind oder ob das eben diese Frage der verschiedenen sexuellen Lebensformen ist, da denke ich, jeder Mensch sollte frei wählen können, was er denn sein möchte und was er tut. Und ich denke, dass in unserer Gesellschaft relativ viele Bestimmungen und Regelungen gibt und da auch Vorurteile gegen Menschen, die eben sich selber leben wollen.
Ja, jetzt hast du schon so ein kleines bisschen was über das Motto, zu dem wollte ich nämlich nachher noch was fragen, wähle den Moment, ein bisschen ist es ja schon erklärt, aber zunächst mal würde mich interessieren so die Geschichte des Christopher Street Day, wenn man eigentlich jetzt zurückrechnet, ja, der 7., darf man eigentlich nicht 7 abziehen, sondern der erste Christopher Street Day, der war ja dann wohl 2011, wenn ich das jetzt richtig rechne.
Das ist ganz richtig, man Blick zurück und auf irgendeine Art und Weise hat man den Eindruck, das ist eine lange Geschichte. Aber wenn man die gesamte Christopher Street Day Bewegung anguckt, und das sind jetzt immerhin fast 40 Jahre, dann muss man sagen, es ist eine Geschichte mit einer ungleichen Dynamik. Was in den letzten paar Jahren, sagen wir, den letzten 3-4 Jahren erreicht wurde, auch weltweit, das ist denn gar kein Verhältnis zu dem, was zu kämpfen war, sagen wir, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und ich persönlich bin unglaublich glücklich, dass wir in dem Jahr nicht nur fast die gleichen Eherechte für alle haben, also die Ehe für alle hat ja auch Einschränkungen, dass wir fast die Amnestie haben für die Opfer des Paragraph 175. Das sind unglaublich viele Dinge passiert, die auf den ersten Blick perfekt aussehen, aber deswegen habe ich eingeschränkt, auch wiederum nur fast sind und eben bestürzenderweise erst nach extrem langen Kämpfen, da liegt ja Deutschland eher auf der Schattenseite an der Bewegung, wenn man so weltweit anguckt, wann gab es denn die Ehe für alle in unterschiedlichen Ländern, wird man sehen, dann nimmt Deutschland bei weitem keinen Spitzenplatz ein.
Ja gut, aber wenn du die weltweite Situation anschaust, dann finde ich, ich weiß nicht, korrigier mich bitte, wenn ich das falsch sehe, dass eigentlich die Situation für Schwule, Lesben, Transgender sich weltweit also eher verschlimmert hat.
Ja, also da muss ich dir natürlich ebenfalls absolut recht geben. Und das wäre nochmal ein Thema, wo man drüber reden könnte, der ja auch unsere Befindlichkeit betrifft. Generell muss man sagen, wenn man weltweit das betrachtet, es sind eine ganze Zahl von Ländern, wo allein schon das Schwulsein, Lesbischsein oder Transsein den Tod mit sich bringt, wo die Todesstrafe draufsteht oder was noch barbarischer ist, eben, dass man auf der Straße totgeschlagen werden kann, von Häusern runtergeworfen werden kann. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Allerdings muss ich sagen, die Bereitschaft gegenüber gleichgeschlechtlichen Gewalt anzuwenden oder die auch strukturell zu benachteiligen, die gibt es nach wie vor.
Ja, und in den USA ist ja auch der Trend, einerseits war es ja Vorreiter, Christopher Street Day, da können wir vielleicht nachher nochmal ganz kurz eingehen, woher der Name eigentlich kommt, war ja eigentlich so ein bisschen vom Kampf her die Phalanx dieser ganzen Bewegung, und da sieht es ja jetzt eigentlich auch zunehmend finsterer aus, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Das musst du gar nicht, während du das sagst, bekomme ich eine Gänsehaut, denn wenn mich wirklich was beunruhigt, dann ist das, wenn ich sehe, wie in Amerika, wo wirklich so intensiv gekämpft wurde und so viel erreicht wurde, wie da die Schraube zurückgedreht werden kann. Und ich habe heute Morgen gelesen, so eine Art Liste der Erfolge von dem Herrn Trump. Und da gehört eben mit auch zu der Erfolgsliste diese Beschränkung der Rechte für die Gleichgeschlechtlichen oder für Transsexuelle. Aber noch schlimmer finde ich die gesellschaftlichen Veränderungen in Amerika. Und dass sowas in einem zivilisierten, kultivierten Land möglich ist, das bestürzt. Und das ist für mich auch ein Warnungszeichen an die Community. Wenn Menschen denken, ja, wir haben jetzt doch schon so viel erreicht. Man sieht ja auch die Gegenseite, die eben kocht und die Szene beobachtet oder diese Lebensmöglichkeiten beobachtet. Und da denke ich, das darf man nicht unterschätzen, wie schnell solche gewonnenen Dinge wieder verspielt werden können.
Gehen wir aber noch mal zunächst auf Ulm, Neu-Ulm zurück. Ausgerechnet habe ich ja vorher, du hast es ja bestätigt, 2011 war der erste Christopher Street Day. Vielleicht kannst du so ein kleines bisschen Revue passieren lassen, was in diesen ganzen Jahren so einerseits in Ulm passiert ist. Der Christopher Street Day ist ja zwischenzeitlich mal umgezogen nach Neu-Ulm. Ich kann mich noch erinnern, der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende, der Dr. Roth, hat er ja mal in Neu-Ulm seine Rede, war ja da drüben und gesagt, ich bin vom anderen Ufer. Das fand ich dann irgendwie ganz nett. Also kleines bisschen zur Geschichte des CSD hier in Ulm, Neu-Ulm.
Gut, das eine ist eigentlich ein rein rhetorisches Problem. Wir sind ja ein Christopher Street Day für die Region und deswegen muss der in einer Doppelstadt immer wieder sich einen Ort aussuchen. Und es ging zwischendrin auch mal um die Frage, nachdem der Marktplatz ein bisschen klein geworden war, um eine Alternative der Vergrößerung. Und da war der Petrusplatz nicht schlecht. Man kann auch an der Hand von der Platzfrage so eine Entwicklung sehen. Eine Idee war ja vom Christopher Street Day, die Bewegung, die Community ins Herz der Stadt zu bringen. Und da sind wir eigentlich immer einen Schritt weitergekommen. Wenn ich auch das Verhältnis zur Stadt selber oder zu den Städten selber angucke, muss ich wirklich sagen, da wäre jede Form von Klage oder Beschwerde falsch am Platz. Da erleben wir Partner, die extrem offen sind, die klar sind und die klar sprechen, klar handeln. Und da hat sich in der Zeit wirklich viel getan, sozusagen, dass die Leute vom anderen Ufer auch auf dem hiesigen Ufer sind. Und das ist für mich eigentlich total schön, dass dann Neu-Ulm und Ulm für mich an einem Strang ziehen.
Ja, also rein politisch gesehen, das hast du ja gerade gesagt, ist die CSD, ich nenne es jetzt mal einfach Bewegung, also in Ulm, Neu-Ulm, ganz gut verankert. Aber wie sieht es eigentlich jetzt in der Bevölkerung aus? Wie ist die Situation der Lesben, Schwulen, Transgender, Bisexuellen? Und da gibt es ja heutzutage, ich weiß nicht, wie viele Buchstaben man streng genommen, um politisch gerecht zu sein, korrekt zu sein, aufzählen muss. Wie ist denn die Situation so?
Ja, zuerst einmal, ich würde noch gerne über diese sogenannten Buchstaben reden. Für mich sind erstmal der Begriff, ich verwende immer nur den Begriff Regenbogenmenschen, weil das ist ein unglaubliches Spektrum und allein diese Buchstaben sind schon ärgerlich. Und man kann es nicht pauschalisieren. Es ist zum Beispiel die Situation der Schwulen ganz anders wie die Situation der Lesben. Und die Situation der Transsexuellen ist ebenfalls nochmal ganz anders. Da müsste man gucken. Aber generell, denke ich, hat sich die Situation unglaublich verändert. Ich war jetzt im Sugar Club und war entsprechend aufgemacht als Drag Queen. Und das kam absolut gut an. Man kann wirklich sagen, wenn man anguckt, was man machen kann, wenn man schwul oder lesbisch oder transsexuell wäre in Ulm, das ist schon extrem positiv. Und insgesamt habe ich wirklich das Gefühl, die absolute Mehrheit der Gesellschaft steht extrem, ich sage es jetzt mal positiv, neutral Also es ist nicht eine Art, wie soll ich sagen, Übererwartung oder eine Art Sonderstellung, sondern ich habe den Eindruck, das ist gar kein Thema mehr, sondern ein schwules Ehepaar, ein lesbisches Ehepaar, was auch immer, wird angenommen, also in meinem Umfeld jedenfalls, aus meinem Gefühl raus, da wäre das gar kein, aber die Extremen, die Gegenseite hat sich um einiges, wie soll ich sagen, mehr entwickelt.
Wie meinst du die Gegenseite?
Was meinst du jetzt damit? Also was mich erschreckt, sind vor allem die Haltung der Kirchen und die Haltung in Bereichen wie jetzt zum Beispiel, die sich in der AfD sammeln. Da bin ich bestürzt, wenn ich angeguckt habe, wie in Stuttgart auf den Demonstrationen gegen diese gegen die Regenbogenmenschen, was für Menschen da beieinander waren. Wenn die dann Lobet Gott sangen und in die Kirche gingen und mit Neonazis und mit was Gott was für Menschen in einem Kreis standen. Das war erschreckend zu sehen, dass sich ein Teil von der evangelischen Kirche, die ja in Württemberg eine wichtige Rolle spielt, sich so auf eine Ecke begibt, wo man sagen muss, dreh dich mal rum, guck mal nach links und guck mal nach rechts, mit wem du da stehst. Und da muss ich wirklich sagen, das ist da eigentlich für mich extrem bestürzend.
Ja gut, aber vielleicht sollte man da differenzieren. Es ist Stuttgart. Ja, das sind halt, ja, ich will jetzt niemand religiös zu nahe treten, aber das sind halt, ich sage jetzt mal, die Pietisten, die sind ein bisschen anders drauf. Ja, also auf der anderen Seite hört man ja weiter, da gibt es eben durchaus mal einen schwulen Pfarrer oder eine lesbische Pfarrerin. Das ist also so, kann man es nicht sagen. Mir fällt jetzt bloß so ein Witz ein, also bloß ganz kurz, da gibt es so einen Witz, also gerade zu so einer menschlichen Grundhaltung. Da heißt es, Beerdigung in Schusseriet ist lustiger wie eine Hochzeit in Cannstatt. Und ich glaube, das sagt also schon zu so einer gewissen Grundhaltung, was also mich wundert, ist nicht so. Ich denke, in Ulm ist vielleicht anders, weiß es nicht.
Aber ich sag dazu was. Also ich ging auf die letzte große homophobe Demonstration als Baroness angezogen, also in einer Frauenrolle, in einer barocken. Und das mache ich immer so, dass ich im Zug dahin fahre, dass ich mich vorher richte, vorbereite und ich habe an der Demonstration teilgenommen. Und es war interessant eben zu sehen, wie die Leute drauf reagieren, was man mit der Figur erreichen kann. Und dann war erschreckend, als ich im Zug zurückfuhr nach Ulm, wer mit mir im Zug saß. Da waren auch Pfarrer, die ich gekannt habe aus Ulm. Da waren Leute aus Ulm, die ich gut gekannt habe. Und die waren auf einmal sehr überrascht, als sie mich erkannten in dieser Rolle, in dieser barocken Drag-Queen-Rolle und sahen, auf welcher Seite ich gestanden war. Und da muss ich wirklich sagen, das war ein unglaublich düsterer und scharfer Nachmittag, das Zurückfahren nach Ulm und zu sehen, diese Leute sind extra angereist, um eben zu sagen, ja, wir wollen diese Farbigkeit nicht.
Also jetzt echt? Das ist, weißt, also die Frage ist jetzt nicht ironisch oder rhetorisch gemeint. Echt? Jetzt wirklich, da sind Pfarrer von hier da hingefahren, um jetzt sozusagen auf der homophoben Seite zu demonstrieren.
Exakt, so ja. Und, so. Ja, das und das muss ich, und vor allem, nachdem ich sah, wer das war und was das für Leute waren, da war ich wirklich, weil es waren Leute, die ich gekannt habe und die ich auch so in meinem Umfeld hatte, darüber war ich extrem erschrocken. Und man muss ja auch sagen, einer der einzigen Bereiche, wo man als zum Beispiel als Schwuler, Lesbischer oder Transsexueller heute noch existenziell in Schwierigkeiten geraten kann, ist in Baden-Württemberg die Kirche. Wenn man dort einen Arbeitsvertrag hat und es käme raus, dann, also in Ulm und in Neu-Ulm ist die Kündigung von Arbeitsplätzen noch nicht so lange her. Ich glaube, in Neu-Ulm war es vor 2 Jahren, dass lesbische Erzieherinnen gekündigt wurden. Und da trifft einen dann das Gesetz in aller Schärfe, respektive wenn jemand so wäre und würde bei der Kirche arbeiten, der müsste sich schon schwer überlegen, ob er ein Coming-out macht, weil tatsächlich durch den Arbeitsvertrag, durch das Arbeitsrecht in der Kirche die Situation gefährdet wäre. Und auch das ist da für mich ein Zeichen, dass man da noch einiges erreichen muss, denn ich kann ja nicht drüber diskutieren, ob jemand schwul ist oder lesbisch ist. Das unterliegt ja nicht jetzt Vorliebe für Pizza irgendwie einer Neigung, sondern es ist einfach so, dass Menschen so sind. Und ich kann jetzt nicht herkommen und sagen, ja, ich verbiete dir das so zu sein. Oder ich kann für mich selber sagen, ich mag nicht lesbisch sein oder schwul sein, wenn ich denke, das unterliegt meiner Entscheidung, aber ich kann es niemand anderem aufoktroyieren. Wenn jemand das ist, Das ist wie wenn jemand schwarze Haare hätte oder jemand groß gewachsen ist. Da kann ich nicht hingehen und sagen, hey, das kann nicht einfach sein, du darfst hier nicht rumlaufen. Oder du darfst hier zum Beispiel nicht arbeiten. Für mich selber ist das ein extremes Thema, das mich extrem beschäftigt, dass jemand einfach sagt, ja, das ist ein Kriterium, wegen dem verlierst du deinen Arbeitsplatz.
Radio Free FM, die Plattform. Unser Thema heute, der 7. Christopher Street Day, Ulm, Neu-Ulm. Und bei uns zu Gast Christoph Wernicke. Er ist Vorstand beim CSD Ulm, Neu-Ulm e.V. Ja, vor der Musik haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, beziehungsweise der Christoph hat es erzählt, so über die Rolle der Kirchen. Auch wir doch ein bisschen entsetzt waren, als er von einer Demo in Stuttgart zurückkam. Wer denn da so auf der Seite, ich sage es jetzt mal ein bisschen pauschal, dass da also auch Pfarrer von hier auf der homophoben Seite demonstriert haben. Ja gut, aber es gibt die Kirche und Kirche kann es ja Gott sei Dank nicht gleichsetzen. Und es gibt aber am Freitag jetzt auch einen Gottesdienst. Also das heißt also durchaus sind nicht alle Pfarrer und, so wie selbiger, der da im Zug saß, sondern es geht auch anders.
Ja, da muss man im wahrsten Sinn des Wortes sagen, Gott sei Dank oder der Göttin sei Dank, je nachdem, wie man das sieht. Es ist da tatsächlich innerhalb von den Kirchen eine große Diskussion ausgebrochen über diese Form der Diskriminierung. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, es käme ja auch keiner auf die Idee, würde das alte oder neutestamentarische Krankheitsbild vergöttern und sagen wir, heute glauben wir noch an Dämonen und dass Leute besessen sind, wenn sie krank sind oder andere Dinge, die in der Bibel stehen. Das hat man gelernt, dass diese Erkenntnisse falsch waren, diese Darstellungen. Und es ist erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit Menschen, die gläubig sind und die an einen Gott glauben, anderen Menschen einfach absprechen, dass sie so sein dürfen und sie, ich weiß nicht was, in die Höllenfühle regelrecht hineinwünschen oder den Krankhaftigkeit oder Verrücktheit oder irgendwas zugestehen. Und da freue ich mich natürlich über den Gottesdienst von Querchrist am Freitag ungemein, dass es eben auch eine ganz andere Linie gibt in der Kirche, die mutig ist und einfach sagt, wir sind alle Geschöpfe des einen Gottes und das Gebot der Nächstenliebe, das erfüllen wir, wenn wir uns lieben. Und da fragt doch das Herz nicht dran, ob der jetzt rot oder blond oder blau oder weiß Gott irgendwas ist, sondern man liebt denjenigen, den man liebt und Schluss aus Ende. Und das finde ich toll, dass auch unter den Theologen und Theologinnen ein Nachdenken eingesetzt hat und dass mittlerweile durchaus auch Kirchen in Deutschland gibt, in der zum Beispiel Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Ehen kein Problem sind. Auch in Baden-Württemberg sind wir da noch insgesamt, ja, würde ich sagen, noch nicht so weit.
Ja, also wann und wo ist denn dieser Gottesdienst? Also am Freitag haben wir ja schon festgehalten.
In der Petruskirche um 19 Uhr.
Ja, und wie geht's dann weiter? Was steht denn sonst noch am Wochenende so auf dem Programm? Ja,
für uns war in diesem Jahr extrem wichtig, am Donnerstag eine Mahnwache zu haben am Gedenkstein von Raphael Blumenstock. Und das ist so ein Thema, das uns beschäftigt. Manche Leute denken, ja, das ist ja alles schon lange zurück, Homophobie und Gewalt. Das ist ja, wie soll ich sagen, seine Geschichte, die eher vielleicht in die NS-Zeit passt. Und in Wirklichkeit ist, wenn man den Mord an Raphael Blumenstock anguckt, der doch massiv war und erschrecklich war für viele Menschen in der Stadt, der war erst und die Ermittlungen waren erst und die Haltung der Menschen rundherum, das war erst. Und wir möchten mit dem Gedenken an Raphael Blumenstock in dem Jahr unseren CSD beginnen und auch aufrufen, dass man die Geschichte von der Community, die Geschichte der Regenbogenmenschen endlich mal würdigt und auch erforscht. Die Geschichte der Schwulen vielleicht ist schon so anzeichnungsweise geschrieben, aber die Geschichte der Lesben oder der Transsexuellen, da wüsste ich jetzt gar nicht, dass da schon irgendwas Nennenswertes passiert wäre. Und es gibt ja mindestens einen bekannten Schwulen aus Ulm, über den man reden müsste.
Ja, wer?
Nun, das ist für mich immer wieder interessant, dass Hans Scholl sein erstes Urteil wegen dem Paragraph 175 kassiert hat und dass er über dieses Urteil, weil er ein Verhältnis zu einem seiner Jugendlichen gehabt hat, dass er über dieses Urteil ja eine Art Eye-Opener erlebt hat und ja, sich in seinem Standpunkt grundlegend geändert hat. Und es ist erstaunlich, dass wir so viel Hans- und Sophie Scholl-Thematik in der Stadt haben und dass das übersehen werden konnte von Historikern, von Leuten, die die Akten angeguckt haben. Und das ist für mich auch interessant, dass eben nicht nur Rechte beim in der Homophobie tätig sind, sondern dass das durchaus auch an ganz normalen Menschen passieren kann, dass er einfach schlichtweg so ein Detail übersieht.
Was ich mich immer wieder frage, also ich habe eigentlich für mich persönlich gar keine wirkliche Antwort gefunden. Es sind eigentlich nur so Vermutungen, woher kommt eigentlich so etwas wie Homophobie? Ich meine, es gibt ja viele Phobien, aber ich finde erstens schon mal den Ausdruck gar nicht richtig, weil wenn ich eine Phobie habe, also zum Beispiel eine Arachnophobie, dann habe ich Angst vor Spinnen. Haben die Leute Angst vor Schwulen? Weil ich nehme immer den Begriff Homophobie im Zusammenhang mit Gewalt und Aggression war. Das ist ja eigentlich, wie passt das zusammen?
Also ich denke einfach, dass da die Religionen eine große Rolle gespielt haben, die Sexualität sehr polar verstanden haben. Im Gegensatz zu dem muss man sagen, sogar was in der Bibel steht. Und da gibt es sehr interessante Geschichten, die eigentlich zeigen, dass es auch früher und eben auch im Rahmen der Bibel schon ganz andere Standpunkte gab. Aber hier gab es eben so eine Entwicklung auf eine Idealisierung. Hier habe ich das Männliche, da habe ich das Weibliche, hier habe ich eine Rollenverteilung, die eingehalten werden muss. Und das kam auch den Nazis dann sehr zu passe, die auch sehr schablonenartige Weltsicht hatten. Da hat sich dann Religion und diese politische Wahn verbunden in einer Hochzeit des Wahnsinns. Und dort war das dann, wurde das nochmal extra verstärkt, weil natürlich auch für diese Leute Homosexualität eine Bedrohung war für die sogenannte Fertilität, weil sie natürlich sahen, wenn die Menschen ihre Homosexualität ausleben, das könnte ja gefährlich sein für die Reproduktion eines Staates, weil ja der Führer Soldaten brauchte. Und darum haben die diese Gesetze gegen Homosexuelle so verschärft. Die gab es ja früher schon, in der Kaiserzeit. Aber die Nazis haben diesen Paragraph 175 propagandistisch aufgewertet und entsprechend auch verkauft. Und da ist dann interessant, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland bei allen Gesetzen eine Rückführung gab. Man hat erkannt, das war Wahnsinn, das war verrückt. Aber in Paragraph 175, der blieb unverändert stehen. Und auch die Kurve der Verurteilung kann man angucken. In der Kaiserzeit gab es die Verurteilung in einem geringen Maß, aber die gab es. Und dann kam das Dritte Reich und dann blieb das auf einer hohen Ebene bis 45 und statt es nach 45 ein Abbruch gewesen wäre, ging das weit, weit, weit in die 60er und 70er Jahre rein, wurden Schwule wegen ihrem Schwulsein verurteilt und zwar eben genau nach dem Paragraph. Und deswegen war es für mich auch so bestürzend, dass im Bundestag, wo jetzt nicht unbedingt zwangsläufig AfDler sitzen und Rechtsradikale, es so lange gedauert hat, überhaupt nur die Amnestie für die Leute vom Paragraph 175 durchzudrücken, die nach 45 verurteilt worden sind. Und da muss ich schon sagen, wie soll ich so eine Haltung beschreiben? Wie lässt sich sowas erklären, dass jemand sagt, da sind Leute zu Unrecht verurteilt worden? Und das Gesetz ist schon aufgehoben und dann müsste man ja sagen sofort, eigentlich wenn man es erkannt hat, dass es Unrecht war, dann hätte man sofort sagen müssen, wir machen eine Amnestie. Und man müsste im Grunde auch sagen, diese Leute haben eigentlich auch eine Wiedergutmachung verdient, denn in Wirklichkeit kann man nicht einfach ein NS-Gesetz übertragen und kann Leute danach bestrafen und dann sagen, oh ja, in Ordnung, das tut uns jetzt leid, lassen wir euch. Und da, anhand von der Diskussion über den Paragraph 175 und die Rehabilitation der Betroffenen, da kann man schon sehen, was für eine, ja, wie soll ich sagen, Anti-Haltung in der Gesellschaft kocht. Und zwar eben nicht nur bei Rechtsextremen, sondern wenn ich angucke, was im Bundestag das für ein Geaste war, das ist schon beunruhigend.
Ja, vielleicht so eine kleine persönliche historische Anmerkung. Ich komme ja aus dem ländlichen Umfeld Ulms und den Begriff, also in meiner Jugend, den Begriff Schwulsein gab es nicht. Das war halt 175er.
Genau.
Ja, und lesbisch, über das hat man gar nicht geredet. Das hat schlichtweg gar nicht existiert. Aber du hast jetzt gerade die Religion angeführt. Ich meine, ich will jetzt nicht allzu tief in diese ganzen Problematik einsteigen, aber eine Sache ist mir doch jetzt noch so ein bisschen hochgekommen. Aber vielleicht hat es auch mit diesem, was du nennst, Fertilität zu tun. Warum eigentlich werden Homosexuelle oder werden eigentlich immer noch zum Beispiel in der Volksrepublik China verfolgt und auf der anderen Seite in dem eher konservativen Taiwan jetzt inzwischen die Homo-Ehe erlaubt? Wie passt das zusammen?
Also da gibt es gar keine, das hat gar keinen rationalen Grund, das sind irrationale Dinge, die eben in einer kulturell in einer kulturellen Prägung da sind. Das ist eben in Deutschland durch das NS-Regime und durch die, sagen wir, sehr starke protestantische Prägung war die Homophobie vielleicht stärker ausgeprägt als jetzt in anderen Ländern. Man denkt immer, der Protestantismus wäre da moderner, aber in Wirklichkeit hätte er viele entsprechende Problematiken transportiert. Und so kann es eben sein, dass in China oder in Taiwan religiös-kulturelle Unterschiede sind, die das ermöglichen. Es ist ja auch in Afrika, gibt es eben auch Staaten, wo das mehr oder weniger problematisch ist.
Herr Christoph, am Christopher Street Day, da ist eine ganze Menge an Programmen geboten und ich denke, das sollte jetzt bei dieser Sendung absolut nicht zu kurz kommen, denn das ist ja das eigentliche Thema der Sendung. Klar kann man viel über Homophobie, über die ganzen Situationen der Schwulen, Lesben, Transgender etc. pp. Weltweit reden, aber kommen wir zum Programm.
Ja. Und im Grunde ist das eigentlich schon eine gute, das Programm ist eigentlich das Programm, das hört sich banal an. Man kann auf der einen Seite jammern und klagen oder Probleme feststellen, aber wir wollen auch mit dem Programm das zeigen, was das Kernthema bei uns ist, nämlich Buntheit und Vielfalt. Und da sind wir unglaublich glücklich, dass wir so ein Line-up haben. Wir haben eine tolle Moderation mit Elsie Fantastic und Sven Häberle, über die wir uns freuen. Die kennen schon den einen oder anderen. Und wir haben Leute wie Daniel Schumacher am Start, Sophie Sloft und wir haben Rachel Invention, Boneka, Ekena Amiaki, Miss Powder Puffy und wir haben Manuel Dobler im Line-up und was ich besonders gern, worüber ich besonders gern rede, wir haben Frame im Programm und Frame, die haben den Song für den CSD geschrieben. Wähle den Moment ist ja unser Thema und da bin ich richtig froh, dass wir solche Leute kennen, die so intensiv dabei sind und die ja sogar so einen tollen Song schreiben können. Ich bin richtig froh, wenn ihr denn am Samstag da seid und hört, was denn da so ja, klanglich umgesetzt wird von dem, was wir uns vorstellen.
Ja, wie sieht es denn eigentlich so zeitlich aus? Wann geht's los? Bis wann geht's? Irgendwann muss man in Ulm immer die Biertische hochklappen. Wie sieht's da aus?
Ja, genau. Wir beginnen um 14 Uhr mit dem Programm und ich muss ehrlich sagen, wir haben eine richtige gute Gänsehaut gehabt, als wir den Jingle, den Anfang des Programms gehört haben. Schon das allein ist ein Special. Wir haben eben dann eine gute Moderation und das geht so bis gut nach 10, halb 11. Wenn das dann aufgeräumt wird, wir hoffen, dass es keine Schwierigkeiten gibt.
Ja, übrigens, ich habe jetzt zwar die genaue Uhrzeit nicht auf dem Schirm, muss ich nachher nochmal fragen bzw. gucken, aber ihr könnt es ja, wenn ihr bei FreeFM seid, öfters zuhört, könnt ihr ja mal gucken. Zwei Stunden lang wird ja FreeFM live übertragen, das heißt, da könnt ihr dann also auch noch ein bisschen von der Musik, von der Moderation, von den Reden, da wird es ja sicher auch Reden geben, ein bisschen was mitkriegen.
Ganz genau, den Timeslot haben wir gut rausgesucht und zwei gute Bands reingesetzt, die da sind und eben die Möglichkeit dieser wirklich, ich sag's, bewegenden, witzigen, tollen, frischen Moderation von Elsie und Sven. Also jeder, der die kennt, der weiß, das sind einfach Menschen, die einen mitnehmen können. Und wir haben aber auch für den Anfang und für den Schluss richtig gute Sachen rausgesucht, wo ich denke, es lohnt sich, das Programm am Samstag mitzunehmen, egal auf welcher Seite der Welt man steht. Das ist einfach wunderschöne Musik, ein tolles Paket und das soll eigentlich viel mehr als alles andere ausdrücken, wie denn unsere Welt ist, wie wir uns das so vorstellen.
Also natürlich ist ganz wichtig für euch draußen, dass ihr da kommt, aber wenn ihr nicht kommen könnt, das kann ja auch mal passieren, man ist ja mal krank oder ganz weit weg in Berlin. Wir haben ja auch Leute, die uns immer im Livestream hören. Hallo nach Berlin, meine inzwischen zweite Heimat. für die Leute ist natürlich ganz gut, wenn wir da auch übertragen. Wenn wir schon bei den Reden sind, wer beteiligt sich denn so mit Infoständen? Wer ist da beteiligt an dem Ganzen?
Das wäre, ehrlich gesagt, eine ganz, ganz lange Liste von Vereinen und Clubs aus der Community. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie die AIDS-Hilfe, aber das geht rüber bis in diesem Fall zur Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Das sind kommerzielle Angebote und es sind Informationsangebote, zum Beispiel die Transsexuellen, Transgender haben einen Infostand. Das gibt die ganze Bandbreite wieder und eben auch zum Teil Vereine oder Organisationen, die noch gar nie auf einem Christopher Street Day zu sehen waren, wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft.
Das ist ganz erstaunlich, was mich, ich weiß nicht, ob es schon am ersten Christopher Street Day in Ulm war, was mich da irgendwo beeindruckt hat, war, ich weiß jetzt nicht, woher die genau kamen, aber so ein Verein oder schwule und lesbische Polizisten, das genau, finde ich sehr, cool. Ja, das finde ich, fand ich, also das ist schon mutig, sich in diesem Beruf als schwul, lesbisch, Ich habe nichts gesoffen.
Nein. Aber es ist wirklich so. Und ehrlich gesagt, schon dieser Zungenbrecher ist für mich ärgerlich, weil eigentlich für mich selber als Querdenkender ist es lächerlich. Ich sage, der Mensch ist Mensch und er ist Mensch, weil er liebt. Und diese Polarität in den Geschlechtern, diese Frage, ist jemand bisexuell, ist jemand schwul oder lesbisch, ehrlich gesagt, die finde ich schon merkwürdig, weil ich denke, wichtig ist, dass jemand eine gute Beziehung mit jemand führt. Und ich denke, eigentlich sollten gerade die Christen darüber besonders, wie soll man sagen, nachdenklich sein, wenn sie heiraten, mit dem Wort der Ruth. Da hat eine Dunkelhäutige zu einer Weißen, eine Nichtjüdin zu einer Jüdin und eine Frau zu einer Frau gesagt, ich gehe mit dir, bis dass der Tod uns scheide. Und das ist der Traussegen, nachdem alle Ehen geschlossen werden. Das finde ich extrem witzig und nehmt doch das mal bitteschön mit als Denkanstoß.
Ja, also eine riesen Liste an Vereinen und ich weiß es nicht, Initiativen,
ja, die da eben mitmachen. Du hast die Polizisten genannt, aber es gibt einen Stand, der mir fehlt. Den wünsche ich mir. Und zwar Pfarrer, den Stand oder? Der schwulen oder lesbischen Fußballspieler. Aha. Bei den Fußballspielerinnen ist das nicht so schwierig, weil die können sich outen und die haben schon den Ruf weg, weil sie ja Fußballspielerin sind. Mit denen muss ja irgendwas sein. Ah, ja. Und da sind auch bekannte lesbische Spielerinnen dabei. Ich freue mich immer, wenn ich die beim Fußballspiel angucke. Alles andere interessiert mich gar nicht. Aber ich würde mir so wünschen, wenn ich das könnte, wenn ich eine Fee treffen würde heute, dann würde ich sagen, bitte schickt mir einen Stand der schwulen Fußballspieler der Bundesliga. Denn in der Community sind die bekannt. Das ist ja nicht so, dass man nicht weiß, wer denn da wäre. Aber das Outing ist offensichtlich ein absolutes Problem. Es gibt mittlerweile schwule Minister oder lesbische Minister oder was auch immer. Das ist gar kein Thema mehr. Aber bei den Fußballspielern, da hängt's. Und das wäre ehrlich gesagt für mich so toll, wenn man da jemand hätte, der sagt, ja, ich bin Spieler bei Bayern München und ich habe kein Problem.
Ja gut, vielleicht liegt es daran, dass die Fangemeinde, das ist jetzt vielleicht eine böse Unterstellung, aber doch sehr viele Machos in dieser Fußballfangemeinde sind. Also wie gesagt, Vorurteil Anführungsstrich und wieder zu. Das wäre vielleicht eine Erklärung, aber du hast völlig recht, es wäre ganz interessant, mal zu wissen, warum eigentlich jetzt das da nicht so geht. Aber jetzt die Frage, wer ist denn so eigentlich von offizieller Seite dabei? Gibt es da, manchmal hört man ja, der oder die von der Stadt oder aus der Politik macht so ein Grußwort, ist da auch jemand dabei?
Ja, natürlich stellvertretend der Bürgermeister spricht, die Parteien sprechen. Das ist für uns sehr interessant, weil ja wir das Thema auch gewählt haben, weil im Moment es sind Wahlen und da haben wir den entsprechenden Parteien Räumen, Möglichkeiten gegeben zu sagen, was sie denn wollen. Im Programmheft stehen auch Statements drin von den Parteien, warum denn die gut wären für die Community. Und für uns ist natürlich auch wichtig, wir wissen über die Jahrzehnte weg, wer denn für uns da war. Denn zurzeit ist es so ein bisschen wohlfeil, man springt auf den Zug auf, jetzt ist so die Ehe für alle da und der Paragraph 175, die Amnestie ist da und da will natürlich jeder gern der Macher gewesen sein oder die Macherin und gerne an den Profit einstecken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann zurückschauen, wer in Ulm politisch auf der Seite war oder ich kann bundesweit zurückschauen, wer das gemacht hat und da kann man eben in der Community gut unterscheiden zwischen denen, die eben schon immer tragfähig waren oder den Trittbrettfahrern, die halt jetzt gerade auf einen sieghaften Zug aufspringen.
Ja, du hast jetzt gesagt Bürgermeister, aber nicht der Zisch, oder wer
sein redet? Stellvertreter spricht.
Der Stellvertreter, wer? Da gibt es ja viele. Ich weiß doch die Namen nicht.
Ja,
gut, okay, du weißt es jetzt auch nicht, muss ja aber auch nicht sein. Namensgedächtnis, das wird mit dem Alter zunehmend schlimmer und ich will jetzt nicht zu nahe treten.
Aber ich möchte ehrlich sagen, und das muss ich wirklich, das ist wirklich mein Problem, aber ich muss sagen, ich habe in der Stadt, in Ulm als Partner, also sowas habe ich noch gar nicht erlebt, so eine Offenheit und eine Schnelligkeit, eine, wie auch immer, es ist so unkompliziert, für den CSD was zu organisieren und das muss man ehrlich mal lobend machen. Es gibt gar nicht so dieses Gefühl von, ja, hat die oder wie auch immer, es gibt gar nichts. Und das ist eigentlich für mich, wenn ich so angucke, was hat man erreicht, das, was mich am glücklichsten macht, dass ich sehe, es ist ein Verein, es ist eine Veranstaltung und die wird gemacht und die wird durchgeführt und die wird unterstützt und da kann ich nur sagen, das ist richtig schön in Ulm. Ich habe da noch gar niemanden erlebt, der in irgendeiner Form irgendwas gesagt oder gemacht hätte, was man sagen könnte, ja, so, da war was spürbar. Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind richtig, richtig perfekt. Und auch die anderen, die für uns die Bühne machen, die im Hintergrund tätig sind, da haben wir Leute, die sind einfach über Jahr und Tag engagiert da und die... Da freue ich mich regelrecht, weil ich weiß, da ist was gewachsen in den Jahren. Das ist richtig tragfähig und schön.
Ja, Ulm ist halt doch eine offene Stadt. Ich habe da an anderer Stelle auch schon mal drüber geredet. Und es kam ja auch neulich in der Zeitung, dass so einen ganzen Monat lang ein Team für den SWR gedreht hat. So, es gibt eine 90-minütige Doku, läuft übrigens am Sonntag, 19. November, 20.15 Uhr, Sonntag, Primetime. 24 Stunden in Ulm. Und der Sebastian Lindemann, das ist ein Regisseur aus Rostock, der war ganz positiv überrascht und gesagt, doch, also wie wirklich weltoffen und nett die Leute hier sind. Das war also sehr, sehr angetan. Also da muss ich dir wirklich beipflichten, was das anbelangt. Ja, ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Musikpause, bevor wir dann zur letzten Runde unserer Sendung über den 7. Christopher Street Day Ulm und Neu-Ulm kommen. Das Thema unserer heutigen Plattform, der 7. Christopher Street Day in Ulm und Neu-Ulm. Und der findet auf dem Marktplatz und auf dem Hans-Sophie-Scholl-Platz statt. Ich hätte jetzt nochmal gern, Christopher, hier so einen kleinen Überblick, dass man mal das Programm insgesamt nochmal sieht. Am Donnerstag hast du ja gesagt, geht's los. Einfach mal die Basics nochmal, genau. Bitte.
Und auch die ganz korrekten und präzisen Zahlen zum Mitschreiben. Wir treffen uns am Donnerstag um 19 Uhr am Gedenkstein für den Raphael Blumenstock auf dem Münsterplatz für eine Gedenkfeier. Das ist ein ganz wichtiger Impuls. Um 20 Uhr treffen wir uns im Don't Tell Mama, um über die Geschichte der Community in der Region nachzudenken und vielleicht eben Impulse zu setzen, wie man diese Geschichtsforschung auf eine Basis bringen kann. Denn da gibt es verschiedene Ideen und Ansätze, möchten wir auch zusammenbringen. Der Gottesdienst in der Petruskirche in Neu-Ulm am 11.8. ist um 19.30 Uhr und da freue ich mich ebenfalls, wenn sich eine ganz breite Bevölkerung einfindet, weil es eben wichtig ist, zu zeigen, wir glauben miteinander an den gleichen gemeinsamen Gott und das finde ich sehr mutig und toll, dass es eben Menschen gibt, die sagen, wir machen da einen Gottesdienst in einer Zeit, wo eben andere sagen, naja, am besten wär's, wir kündigen die Lesbe oder den Schwulen. Am Samstag um 14 Uhr beginnt der Christopher Street Day und er geht, genauer gesagt, bis um 23 Uhr, also so früh hören wir nicht auf und anschließend kann man gleich in die Abschlussparty gehen, in die CSD Afterparty am 12. August 2017 im Sugar Club, bi homo, bi hetero und wer das kennt, der weiß auch, das steht garantiert für einen guten, tollen Abend. Ich freue mich drauf, ganz viele Gesichter, die ich jetzt beim Warm-up gesehen habe. Ich glaube, viele erinnern sich an mich. Da freue ich mich drauf, wenn ich die wiedersehe. Und das wird bestimmt eine rauschende Nacht. Und ich würde mich auf der anderen Seite auch freuen, wenn ich euch alle in irgendeiner Form wiedersehe. Sei es als Aktivisten beim CSD, sei es auch, was auch noch möglich wäre, als Helfer oder Helferinnen beim CSD. Am Mittwoch treffen wir uns, die Helfer und Helferinnen, und besprechen, was wir noch an Arbeiten haben. Und vielleicht hat die eine oder andere, der eine oder andere noch Lust und sagt, Mensch, eigentlich habe ich am Samstag noch eine Hand frei und das wäre toll. Und Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der Verein Zuwachs bekommt, denn politisch haben wir noch einiges zu stemmen. Und wir haben einiges zu diskutieren, sei es auch zur Geschichte der Schwulen, der Lesben, der Regenbogen-Community in der Region. Da gäbe es wirklich viele Themen. Und am Schluss ist es einfach auch eine tolle Lebensgemeinschaft, in der man miteinander feiert, in der man miteinander nachdenkt, in der man miteinander Dinge entwirft und auch verwirft. Und das finde ich eigentlich das Tolle. Das ist eine Community, die lebendig ist. Und der CSD ist so ein farbiges, ja, wie soll ich sagen, das farbige Herz von dieser Community.
Ja, und politisch gesehen ist es ja auch nicht nur so, dass man sagt, man darf nicht stehen bleiben, sondern man muss ja, wie die Situation jetzt in den USA oder sonst wo zeigt, aufpassen, dass es nicht wieder rückwärts geht. Das ist auch eine wichtige Geschichte, dass man da wachsam bleibt, ja, dass es eben solche Dinge dann bei uns nicht auch noch gibt. Ja, da kann man ja drauf verzichten.
Das ist extrem gefährlich. Also wenn man zum Beispiel auch anguckt, wie manche Schwule zum Beispiel in ihrer Erfahrung mit der islamischen Welt in eine rechte Ecke abdriften können. In der AfD gibt es ja auch schwule oder lesbische Mitglieder. Und da beginnt eine extrem unheimliche Situation zu entstehen, wo ich denke, die Leute graben sich am Schluss selber ab. Es gibt eben dort keinen Kompromiss. Man kann nicht in so einer Welt schwul oder lesbisch sein, die in Wirklichkeit einen abschafft. Und da muss man sich bewusst sein als Regenbogenmensch, wo bewege ich mich, was will ich, und dieses politische Bewusstsein zu schärfen, wie weit können wir gehen, wie weit geht bei uns der Diskurs und wo gibt es eine Grenze, ein Nein, denn das gibt es bei uns auch, wo man sagt, das trage ich nicht mehr mit, hier gehe ich auf keinen Fall, mit diesen Leuten gehe ich keine Allianz ein, denn es gibt wichtige und tragfähige und tolle Allianzen, aber es gibt auch welche, wo ich wirklich sage, mit der AfD zum Beispiel, das könnte ich mir jetzt persönlich überhaupt nicht vorstellen. Egal, welche Spannungen, zum Beispiel mit einer bestimmten Religionsgruppe, sei es evangelisch, katholisch oder sei es muslimisch, auftreten. Aber das wäre für mich unvorstellbar.
Christoph, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es jetzt wieder Zeit ist für meine übliche Frage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was möchtest du unbedingt noch loswerden, bevor wir dann hier zum Schluss kommen?
Ich persönlich will einfach nur dankbar sein für die Unterstützung, die wir erfahren haben, auch für die persönliche Unterstützung, die ich erlebe, wo ich merke, das ist eine gute Bewegung, die auf einem guten Weg ist. Und ich erlebe so viele Menschen, die sich darauf freuen. Und ich kann nur sagen, schließt euch dem an, kommt und lasst uns den Samstag zu einem richtigen Bombenfest machen, zu einem Lebenszeichen, zu einem Vitalen, hier im Herz der Stadt. Und in 2 Jahren ist dann dieser Jahrestag vom Christopher Street Day Movement. Vielleicht schaffen wir es da ins Herz der Stadt auf den Münsterplatz oder egal wie, wir werden ankommen und darauf freue ich mich jetzt schon.
Warum gibt es eigentlich, das ist mir, manchmal fallen mir so Fragen ein, wie immer bei einem Inspektor Colombo, so, ich habe da noch eine Frage. Was ist eigentlich der Grund, so klein ist ja Ulm jetzt nun auch nicht, dass ihr keine Parade macht?
Das ist ganz einfach. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Für uns selber ist der Platz wichtig, dieses Raumhaben in der Stadt. Eine Parade ist unglaublich kostenintensiv und sie ist eine Form von Darstellung, die der eine gut finden mag oder nicht, aber für uns ist diese Möglichkeit der Auseinandersetzung und der Begegnung extrem wichtig. Und darum haben wir auch stolz dieses Jahr erzählt, dass wir auf dem Rathausplatz ein Musik- und ein, ja, wie soll ich sagen, Eventteil haben und auf dem Hans- und Schoffi-Scholl-Platz ein Stück weit getrennt, aber mehr noch in der Stadt, ein Diskussions- und Informationsteil, weil das ist einfach für uns wichtig, diese Zeit zu haben, mitten in der Stadt da zu sein. Und eine Parade, also wenn ich persönlich finde die auch toll und mag es, aber meins wäre es jetzt gar nicht.
Okay, also Leute, das waren jetzt die nötigen Informationen und ein bisschen was, was heißt ein bisschen einiges noch drumherum zum 7. Christopher Street Day in Ulm und Neu-Ulm. Das ganze Rahmenprogramm inklusive fängt am Donnerstag an und alles endet dann am Samstag, 12. August nach dem eigentlichen Christopher Street Day auf dem Ulmer Marktplatz und Hans-Sophie-Scholl-Platz dann im Schuhclub heißt es, gell?
Genau.
Jetzt weiß ich nicht mal, gucken, ich bin absolut kein Szenegänger. Wo ist denn der überhaupt?
Der ist bei Ikea, bei Burger King, wenn man keine Schleifwerbung machen will, aber ja, jeder kennt diese Plätze.
Das Locations.
Und, ja, genau. Und das ist auch, was jeder kennt das Format, bi hetero, bi homo, das ist auch schon lange, das schon lange eingeführt. Und da freue ich mich auf die Menschen und auf das Ganze drumherum. Wird eine tolle Party nach einem tollen Fest.
Ja, ja, und wenn ihr nicht zuhören könnt, zwei Stunden lang, das könnt ihr ja auf der Free FM Homepage noch nachgucken. Wann das jetzt genau ist, könnt ihr dann euch mal einschalten. Also auch die Leute, die vielleicht weiter weg wohnen. Und vielleicht hat der eine oder andere dann von euch dann doch noch Lust, wenn er so die Musik hört, ja, dann doch aus dem Sessel vom Radio dann wegzugehen und doch noch auf den Marktplatz und den Hans-Sophie-Scholl-Platz zu gehen. Christoph, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich finde, es war eine sehr kurzweilige und auch, denke ich, politisch durchaus wichtige Sendung.
Ich danke dir ebenfalls und dem Radio wünsche ich ebenfalls von Herzen viel Erfolg. Ich mag euch, ihr seid frech, mutig, witzig und ich komme so gern her und freue mich auch, dass ihr das seid, der die direkte Übertragung macht. Das wird eine richtig coole Sache und ich kann nur euch auch wünschen viel Erfolg, viel Zuhörer. Ich fühle mich euch tief verbunden.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war also Christoph Wernicke, Vorstand beim CSD Ulm Neu-Ulm e.V. Einer der Vorstände, hier steht es halt auf meinem Spickzettel so, Vorstand, also einer der Vorstände des CSD Ulm Neu-Ulm e.V. Und das Thema unserer Sendung war der 7. Christopher Street Day in unserer Doppelstadt. Ja, und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut und vielleicht sehen wir uns am Samstag. Ich freue mich drauf.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.